Rudi, ich war kürzlich im Lager, stand vor dem Regal, habe die Schraube in die Hand genommen und dann steht da auf dem Schraubenkopf 8.8 drauf. Jetzt weiß ich ja schon, das ist nicht die Uhrzeit, wo die Kollegen Schichtende haben draußen im Lager, sondern das ist die Festigkeitsklasse. Ich dachte mir, das nehme ich jetzt gleich mal zum Anlass und frage den lieben Rudi, ob er das nicht mal unseren Zuhörern.
Genau. Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Heute wird's metallisch. Für die meisten ist eine Schraube ja nur ein Stück Metall mit einem Gewinde dran. Aber auf dem Kopf ist ein ganzer Steckbrief mit technischen Informationen drauf. Und ich denke, das wissen die allerwenigsten. Und genau diesen Code werden wir heute entschlüsseln. Wir schauen uns an, was bedeutet 8.8, 10.9, A270 und wie genau muss man diesen Code denn eigentlich lesen. Ich habe wieder meinen lieben Rudi an der Seite. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du musst das den Leuten heute erklären.
Ich tue mein Bestes, ziemlich technisch heute, ja.
Was bedeutet dieser Code zum Beispiel 8.8?
8.8 bedeutet, in diesem Fall spricht man von der sogenannten Zugfestigkeit, so ist der offizielle Begriff, auch Güteklasse genannt oder nur Güte, das wird damit zum Ausdruck gebracht.
Also quasi die DNA der Schraube.
Kann man so sagen. Genau, also diese Stempelung ist sehr wichtig, da sie diese Festigkeitsklasse eben aussagt. Und die erste Zahl von diesem 8.8, das wäre jetzt schon mal, steht für die Zugfestigkeit. Also man multipliziert diese erste Zahl bei Stahlschrauben mit der Zahl 100. Dann hat man 800 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit, was diese Schraube quasi aushält, womit sie belastbar wäre. Und
ich rufe uns mal kurz in Erinnerung. Ein Newton war eine Tafel Schokolade, das bedeutet 100 Gramm. So hat man es,
genau.
Lernt man es vielleicht sogar heute noch in der Schule. Bedeutet 800 Newton sind in dem Fall umgerechnet in etwa 80 Kilogramm.
Pro Quadratmillimeter.
Pro Quadrat.
Genau, und dann kommt natürlich quasi noch der Durchmesser dieser Schraube zum Tragen. Also vielleicht auch ein Punkt, der sich jetzt durchziehen wird durch den ganzen Podcast. Wir reden hier vom Durchmesser der Schrauben. Die Länge spielt hier keine Rolle. Die Einschraubtiefe spielt vielleicht eine gewisse Rolle, aber in erster Linie geht es jetzt um den Querschnitt, also um den Durchmesser logischerweise, weil wir reden von der Zugfestigkeit. Und um das geht es jetzt. Diese erste Wert, wie gesagt, Zugfestigkeit 800 Newton pro Quadratmillimeter. Die zweite Zahl, diese Punkt 8, ja, das ist ein Wert, der auf eine Prozentzahl hinweist, nämlich ich darf diese Schraube mit 80% dieser 800 Newton pro Quadratmillimeter belasten. Dann erreiche ich den Punkt, den man Streckgrenze nennt. Also das ist der Punkt, an dem die Schraube beginnt, sich plastisch zu verformen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich eine Schraube, wir zeigen das mal in der Detailaufnahme jetzt, ich habe da so eine Schraube, die als Feder gefertigt ist, damit kann man das gut demonstrieren. Wenn ich die Schraube anziehe, also Vorspannung einbringe, Drehmoment aufbringe, die Schraube wird auseinandergezogen und lenkt sich. Und wenn ich dann diese Spannung rausnehme oder demontiere, dann zieht sie sich elastisch wieder in den Ursprungszustand zurück. Mhm. Das ist die Verbindung, wie sie sein soll. So ist alles in Ordnung. Ich bin unterhalb dieser Streckgrenze, unterhalb dieser 80%, um bei dem 8.8 zu bleiben. Wenn ich diese Streckgrenze überschreite, dann komme ich in diesen Bereich, wie wir es jetzt im Bild sehen, der plastischen Verformung. Man nennt es, die Schraube wird gelenkt oder überdehnt. Sie ist kaputt, kann man so sagen. Die Verbindung ist kaputt. Das Verbindungselement gehört ausgetauscht, weil sie so nicht mehr richtig einsatzfähig ist. Und wenn ich über diesen Punkt weiter hinausgehe und über die Zugfestigkeit, also die 800 Newton pro Quadratmillimeter, auch noch hinausgehe, dann kommt es zum Abriss. Dann sieht es so aus wie in der dritten Detailaufnahme und dann ist die Verbindung eben gebrochen oder gerissen.
Das heißt, für jemand, der eine Verbindung oder eine Schraubverbindung berechnet, kalkuliert, beziehungsweise ein Ingenieur, der etwas plant, für den ist eigentlich die Streckgrenze die weit wichtigere Kennzahl.
Das ist genau richtig. Also das wird auch gemeinhin so vom Laien gerne verwechselt. Da wird so gefragt, was ist die Zugfestigkeit oder was hält dieses Ding da aus oder was kann ich da hinhängen? Und es ist natürlich nicht sinnvoll, hier ans absolute Limit zu gehen. Ja? Ich habe im Netz mal recherchiert, was jetzt eine Schraube M8 aushalten würde, in Stahl 8.8 auch. Und da war ein Maximalwert angegeben von über 2,9 Tonnen, was diese Schraube tragen würde. Das ist aber der Punkt, wo sie quasi diese 2,9 Tonnen nur ganz kurz aushalten würde. Oder man nur so leicht dran zieht und dann würde die abreißen. Der Wert ist ja auch unglaublich groß, ja. Also ich möchte da niemanden in die Irre führen, der dann meint, ja, kannst du 3 Tonnen hinhängen. Das stimmt auch nicht. Da muss entsprechend dann 80% davon genommen werden, dann wird nochmal Sicherheit gerechnet. Je nachdem, was die Person konstruiert, gibt es da Sicherheitsfaktoren, die man einrechnen muss. Das können Techniker und Ingenieure oder Konstrukteure dann, also de facto ein echter Wert, wie eine Achterschraube belastbar wäre, liegt laut meiner Recherche im Netz zwischen 1500 bis 1800 Kilogramm. Ja, also deutlich weniger als das, was man jetzt auf den ersten Blick meinen möchte. Drum ist die Zugfestigkeit nicht das, wo wir hinschauen, sondern wir rechnen die 80% davon, je nachdem, was halt gestempelt ist. Bei Schrauben, die .6 gestempelt sind, wären 60% davon, noch weniger. Und dann kommt noch Sicherheit dazu. Und das ist das, wie heute Schrauben dann berechnet werden und wie Maschinen konstruiert sind oder Fahrzeuge.
Jetzt reden wir schon sehr detailliert über Festigkeitsklassen, über Streckgrenzen und über Zugfestigkeit. Dem allem zugrunde liegt ja ein Material oder ein Werkstoff.
Werkstoff.
Welche Werkstoffe unterscheidet man denn?
Also ich fange mal bei den weichsten Werkstoffen an. Das wäre in dem Fall jetzt Schrauben im Stahl 3.6. Relativ selten geworden heutzutage. Am meisten werden die noch verwendet bei sogenannten Bauschrauben. Nach DIN 601, also das sind Sechskantschrauben mit langen Schaft, oft in großen Dimensionen oft im Einsatz, mit Mutter in 3.6 oder 4.6 nach Wahl des Herstellers schon im Paket. Wie der Name schon sagt, Bauschraube oder sie wird auch Zimmermannsschraube genannt. Das ist Verwendung, Einsatzzweck im Baubereich für Hilfskonstruktionen im Bau. Da geht es also darum, dass es preisgünstig ist, da geht es darum, dass es nicht sehr viel tragen muss. Das ist jetzt nichts zu verwechseln mit konstruktivem Holzbau, ist was völlig anders. Also das ist High-End und top, da hast du ganz andere Materialien. Das ist wirklich für Hilfskonstruktionen im Bau, irgendein Bohlenwerk, irgendein Zaun aus Holz, da wird so Zeug verwendet. Ja, das muss nicht viel halten, preisgünstig und sicher muss das schon sein. Funktioniert auch so in dieser Stahlqualität. Oder sogenannte Steinschrauben, die sind auch nicht mehr so häufig, aber die gibt es noch. Die werden benutzt, man muss sich vorstellen, das ist wie so eine Bauschraube, die unten, wo normal der Kopf ist, auseinandergespalten ist und auseinandergebogen wird, ja, wie so ein Schwalbenschwanz. Und dieses Stück, was so auseinandergeht, wird einbetoniert üblicherweise. Und damit es dann eben gescheit sitzt und nicht mehr raus kann, ist diese aufgespaltene Form. Und die sind auch relativ weich. Und darauf setzt man dann Stützen aus Stahl oder Holz, Holzbalken. Und da ist diese Weichheit, ja, diese Dehnfähigkeit dieses weichen Materials sogar praktisch, auch bei Hilfskonstruktionen am Bau. Da ist Holz, das wird nass, das wird trocken, da entstehen Temperaturen, das arbeitet sehr stark, das Material. Da ist viel Bewegung drin und diese weiche Schraube macht es gutmütig, alles mit, die ist da sehr gutmütig. Ja, und da könnte man natürlich auch Stahlschrauben verwenden, die halten dann mehr, aber ist auch viel zu teuer und überhaupt nicht erforderlich. Also für den Zweck absolut in Ordnung. Da richtig die vorzuspannen in diesem Bereich, wie wir es vorher im Detailfoto gezeigt haben, mit Elastizität, da kommen wir da an die Grenzen, weil je mehr ich die Schraube anziehe, desto eher dehne ich die schon in die Länge. Die ist eigentlich für eine harte Vorspannung zu weich. Aber für den Einsatzzweck völlig in Ordnung. Ja. Dann käme Material, Güteklasse 4.6, 5.6. Ja, das ist Stahl ohne Zusätze. Gibt es bei normalen Schrauben. Also ich sag mal, gut und günstig wäre da jetzt vielleicht die Faustformel dafür. Und anschließend kommt das, wo die Musik eigentlich spielt im Schraubenbereich. Wir sprechen von hochfesten Schrauben oder Schrauben mit Zusätzen im Stahl. Die sind entsprechend in einem Härteverfahren gewesen. Und da sprechen wir von Stahl 8.8, 10.9 und 12.9. Es gibt noch höher. Also gerade Autoindustrie oder Produktion hat da auch Versuche gemacht mit 14.9, 15.9, soweit ich weiß. Hat sich jetzt aber nicht flächendeckend durchgesetzt. Also man spricht in der Regel von 8.8 bis 12.9. Das ist das, was als hochfeste Schrauben bezeichnet wird.
Also legierte Kohlenstoffstelle, was wiederum bedeutet, im Stahl wird etwas beigemischt.
Genau, da wird Bor oder Mangan oder Molybdän oder Chrom zugesetzt in kleinen Mengen oder Kohlenstoff erstmal als erstes, um die Härtbarkeit oder das Durchhärten des kompletten Körpers dieser Schraube zu verbessern. Und wir reden davon Zusätzen 0,2 bis 0,6%, also nicht mehr. Ja. Mhm. Das ist minimal und das weiß der Stahlhersteller, wie er das machen muss, dass die Schraube rauskommt, die er da will.
Und dann gibt es da noch NE-Metalle.
Genau, NE-Metalle, nicht Eisenmetalle, beispielsweise Kupfer und Aluminium oder die beiden Stoffe Messing und Bronze. Da hätte ich jetzt, ausnahmsweise frage ich jetzt mal was, Gegenfrage, was unterscheidet Bronze und Messing von zum Beispiel Kupfer?
Also Bronze und Messing sind im Gegensatz zu Kupfer Legierungen, also eine Legierung aus verschiedenen Stoffen. In dem Fall Messing wäre Kupfer-Zink und Bronze wäre Kupfer-Zinn.
Genau, da gibt es immer so, also da kann ich mich gut dran erinnern, weil ich dann noch relativ jung war, habe ich mal diese Eselsbrücke gelernt. Mein Vater hat ein Segelboot, der hat mir dann immer Messing oder so, der war auch Metaller, der hat mir das dann erklärt. Und die Eselsbrücke bei Messing ist Messing, Zink. Und so Bronze gibt es keine Eselsbrücke, aber es ist tendenziell, ist ja auch der wesentlich ältere Werkstoff. Also man kennt ja, das ist eine Epoche danach benannt, die Bronzezeit. Und Zinn ist ein Metall, das genau wie Kupfer schon sehr früh entdeckt wurde und auch gefördert wurde und dann eben auch ja, produziert werden konnte oder verhüttet wurde. Und dann hat man irgendwie wahrscheinlich durch einen Zufall herausgefunden, dass die beiden zusammen was völlig Neues ergeben. Und dann konnte man Sachen wesentlich härter gestalten. Ja. Kupfer ist ja wahnsinnig weich und Bronze war dann schon ein ziemlicher Gewinn. Genau, aber es gibt es eben auch heute noch. Also diese vier Werkstoffe jetzt haben einen ganz klaren Vorteil, werde ich gleich erklären, aber sie haben natürlich auch einen deutlichen Nachteil. Wie so oft in der Technik, sie sind deutlich weniger belastbar, also eine deutlich geringere Zugfestigkeit, sind entweder besonders spröde oder besonders weich, also einfach für Schrauben, was die Belastung angeht, doch deutlich anders einzuschätzen als jetzt eine Stahlschraube, ja. Der Vorteil, den die alle haben, die sind korrosionsbeständig bzw. quasi korrosionsfrei. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil. Kupfer könnte man jetzt sagen, ja, das läuft auch an, das wird dann grün. Also da gibt es schon eine Reaktion, aber es gibt keinen klassischen Rost oder Korrosion wie jetzt bei Stahl. Es ist äußerst stark leitfähig, also ist das am zweitbesten leitfähige Material außer Silber ist Kupfer. Dementsprechend Anwendung in der Elektrotechnik naheliegend. Nehmen wir mal Bronze, da wird der eine oder andere sagen, ihr wisst gar nicht, wo man Bronze schrauben oder irgendwie einsetzt. Bronze wird eingesetzt im Offshore-Bereich und im maritimen Bereich, ist also unglaublich resistent gegen Salzwasser, sogar noch mehr als A4-Material teilweise. Hat natürlich etwas weniger Festigkeit. Und wird da auch durchaus verbaut im Schiffsbau oder wahrscheinlich irgendwie in Anlagen, die da direkt am Meer oder im Meer sind. Und alle die Materialien haben gemeinsam einen Effekt, der sehr nützlich ist. Sie sind amagnetisch. Man bedenke zum Beispiel, man baut ein Produkt, das leider viele kennen, ein MRT, war man vielleicht schon mal drin und Magnetresonanz. Das bedeutet, dass da Stahlschrauben halt tendenziell nicht geeignet sind. Vielleicht setzt man dann da sowas aus Kupfer ein oder aus Bronze. Auf jeden Fall hat man kein magnetisches Thema. Korrosionsthema hatte ich angesprochen. Und auch noch ein Effekt, der mir sogar vorher gar nicht bekannt war, das ist alles funkenfrei. Also im hochexplosiven Bereich, chemische Industrie vielleicht oder Munitionsproduktion oder sowas, da könnte man solche Verbindungselemente einsetzen, ohne dass irgendein Risiko entstünde, dass jetzt da Funken entstehen könnten. Also das hat ein paar ganz deutliche Vorteile. Ich glaube, der gravierendste Nachteil wird auch sein, dass es sehr teuer ist, weil keine Massenproduktion, dementsprechend natürlich geringe Mengen, hohe Preise. Also das dürfte ganz schön teuer sein.
Wir haben jetzt viel über verschiedene Werkstoffe gesprochen. Das führt uns quasi automatisch zu einem der faszinierendsten Punkte der heutigen Folge. Und zwar der Tatsache, dass das Härter nicht immer gleich besser ist.
Genau.
Ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel bei Druckleitungen oder auch Gasleitungen Festigkeitsklassen von 5.6 eingesetzt werden. Jetzt möchte man ja sagen, aber bei Gasleitungen, das ist ja super wichtig und das muss ja 8.8, 10.9 oder noch fester sein, auf jeden Fall. Dem ist aber nicht so. Erklär doch mal, warum.
Genau, also das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Sicherheit in der Verformbarkeit oder in der Elastizität, nenne ich es jetzt mal, Vorrang hat vor maximaler Härte oder Zugfestigkeit. Also die Zugfestigkeit oder eben dieser Wert, 10.9 jetzt zum Beispiel oder 12.9, ist nicht zwangsläufig besser als jetzt ein Material wie 5.6. Auch wenn allein diese Zahlenkombination den Anschein erwecken würde. Genauso wie Edelstahl nicht besser ist als Stahl. Ja? Also auch dieses Gedankenspiel gibt es oft bei den Kunden. Grundsätzlich muss man sagen, ist es tatsächlich so, du erinnerst dich da völlig richtig, dass im Bereich Druckbehälterbau, im Bereich von Gasleitungen oder bestimmten Wasserleitungen mit hohen Drücken hier Schrauben vorgeschrieben sind. Da gibt es entsprechende Regelwerke, die heißen AD2000 oder DVGW. Wenn man das mal liest, dann rede ich von diesem Bereich Rohrleitungen, Rohrleitungsbau und diese Flansche da dazu, wo diese Rohrleitungen verbunden werden. Diese Schrauben an diesen Flanschen müssen vorgeschrieben sein nach Stahl 5.6. Und diese Schraube ist deutlich weicher natürlich und elastischer, hat eine höhere Duktilität, also eine Dehnfähigkeit gegenüber der, zum Beispiel nehmen wir die höherwertigste 12.9. 12.9 hat natürlich eine sehr hohe Festigkeit an sich, das ist schon richtig, aber sie hat einen relativ geringen Weg, den sie mitmachen kann. Also die Elastizität ist aufgrund der hohen Härte und Festigkeit ist der Weg kurz. Also wenn hier, und das ist eben der Punkt bei Druckbehältern oder diesen Gasleitungen, sehr starke Drücke entstehen können, sehr starke flexible Veränderungen passieren können, die die Verbindung stark belasten, schockartig, ruckartig, dann würde die hochfeste Schraube hier reißen können, weil sie nur einen kurzen Weg mitgeht. Und da hätten wir dann nichts davon, wohingegen die 5.6-Schraube mitgeht und dehnfähig ist. Und die wird sich jetzt übertrieben, wie diese Feder, die wir da im Bild hatten, oder wie ein Kaugummi dehnen. Da wird es eher eine Leckage geben, die dann bemerkt werden würde, weil ja bei diesen Leitungen entsprechende Sensoren sind oder bei jetzt Wasser wird was auslaufen, das merkt man auch. Also da ist nicht sofort Leib und Leben in Gefahr, da explodiert nicht gleich was. Und das ist auch dieser Riesenvorteil von dieser Schraube 5.6 für solche Verbindungen. Also da ist die Dehnfähigkeit und das Weiche des Materials eindeutig besser als diese hohe Festigkeit und der Härtegrad.
Das ist wirklich ein super Beispiel dafür, dass man ein Problem immer im Kontext sehen muss, im Kontext des Einbaufalles, den man dann tatsächlich vor sich hat und Stärke eben nicht immer automatisch besser ist.
Ja, genau.
Richtig. Bringt mich jetzt automatisch zum nächsten Thema. Jetzt haben wir viel über Stahl gesprochen oder über Stahlschrauben. Und da gibt es natürlich jetzt noch ein Material, das immer gerne als Nonplusultra gesehen wird, weil es rostfrei ist und weil es immer gut aussieht, glänzt, was auch immer. Edelstähle. Wie steht es denn um die?
Ja, Edelstähle, wie ich vorher schon erwähnt habe, zwei Klassen, die jetzt allgemein gebräuchlich sind. Und ich würde es so im Allgemeinen, ganz speziell bei unserem Thema Schraube, auch dabei belassen zu sagen, es gibt primär A2, Edelstahl A2 und es gibt A4. A2 ist, wird auch genannt so der Küchenedelstahl, Wald und Wiesen, der ist korrosionsbeständig. Ja, also das ist in unserem normalen Gebrauch, wenn es jetzt nicht in Meeresnähe ist oder Offshore oder sowas, vollkommen ausreichend gegen Korrosion geschützt. Da ist eben Chrom beigemischt, ja, dann wird es ein Chrom- oder Chrom-Nickelstahl und der ist entsprechend korrosionsbeständig. Er ist nicht, ich komme da nochmal drauf, er ist nicht rostfrei und A4-Edelstahl ist korrosions- und säurebeständig. Sowas wird benutzt im Bereich, wo Säuren oder Chloride entstehen, also zum Beispiel Schwimmbad oder, also ich hatte das früher ganz oft Kunden, das klingt jetzt komisch, aber die öffentliche Hand hat logischerweise mit dem Entsorgungsthema zu tun, also mit Klärwerken und da gibt es in Deutschland wesentlich mehr, als man meint und Klärwerke brauchen Schrauben in A4, weil A2 würde dort aufgrund der Säuren und der Aggressivität der Umgebung würde den verfaulen und dementsprechend wird A4 da verbaut.
Du hast es schon angeteasert, rostfrei. ist ein Begriff, der in dem Zusammenhang auch viel und oft genannt wird, ist aber doch eigentlich etwas irreführend.
Ja, es ist irreführend, weil rostfrei ist kein absoluter Zustand, ja, sondern das ist, ich habe das extra nachgesehen, das heißt dann Eigenschaft unter Vorbehalt. Klingt so ein bisschen geschraubt, finde ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hängt von Umgebungsfaktoren ab. Also ich mag den Begriff rostfrei schon mal grundsätzlich nicht so besonders, weil er aus meiner Schraubensicht so ein Stück weit ein bisschen Marketing ist. Das klingt gut, rostfrei, ja, gibt es auch so als Logo mit Wappen, wer das schon öfter gesehen hat bei manchen Produkten. Das hat auch eine gewisse Berechtigung, denn es ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist ein Verein oder Verband, e.V. eingetragener Verein, bei dem man Mitglied sein muss, wenn man dieses Rostfrei-Logo verwenden will. Und da gibt es Produkte, da macht es auch Sinn. Es gibt einen gewissen Qualitätsstandard für Rohre, für, nehmen wir mal so ein Beispiel, für eine, irgendwelche Schneeschaufeln aus Edelstahl, dass die entsprechend lange halten oder sowas. Aber bei Schrauben ist es einfach irreführend, weil rostfrei da nicht wirklich gibt. Es ist korrosionsbeständig. Und es hängt von der Umgebung ab. Und wenn ich eine A2-Schraube irgendwo in Meeresnähe verwende, ja, oder ich habe da irgendwie was montiert und da kommt ständig im Winter Streusalz hin, dann wird das korrodieren, dann wird es rosten und dann ist es eben nicht mehr rostfrei. Ja, und da bräuchte ich eher dann A4-Material, dass es einfach nochmal beständiger ist, noch höherwertiger ist. Aber rostfrei ist aus meiner Sicht gerade im Schraubenbereich so ein bisschen Marketing auch. Ja. Sollte man sich nicht blenden lassen.
Gibt es bei Edelstählen denn auch Festigkeitsklassen, so wie bei Stahlschrauben?
Ja, die gibt's. Bei Edelstählen gibt es meines Wissens 3 Festigkeitsklassen. Diese werden dann bei Schrauben auch teilweise mit angegeben. Oft sind die in der Norm, in der DIN oder in der ISO schon geregelt, was es für ein Material sein muss. Beispielsweise bei der oft erwähnten Inbusschraube, also Zylinderkopfschraube DIN 912. Mit Innensechskantantrieb, da ist es A270 vorgeschrieben. Ja? Und da ist die Festigkeitsklasse quasi die 70. Es gibt darunter noch eine Stufe A250, es gibt A270 und es gibt A280. Das hat die höchste Festigkeit. In A4 Edelstahl gibt es genau dasselbe. Und da muss man nicht mit 100 multiplizieren, wie bei der ersten Ziffer der Festigkeitsklasse bei Stahlschrauben, also 8.8. mal 100 gibt 800 Newton pro Quadratmillimeter, sondern dort gibt es dann eben 500 oder 700 oder 800 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit. Ich habe dann auch nochmal vor dem Podcast nachrecherchiert, ob es denn nicht auch irgendeinen Wert oder eine Angabe gäbe, der fehlt ja in dieser Bezeichnung, dieses Punkt 8 oder Punkt 9 fehlt ja da. Und diesen Wert gibt es de facto nicht. Und es ist auch so, der gravierende Unterschied zwischen Edelstählen und Stahl ist, dass Stahlschrauben härtbar sind durch diese Zusätze eben ab 8.8 aufwärts. Und das ist bei Edelstahl nicht so. Austenitische Edelstahle, also Edelstähle bei Schrauben, sind nicht härtbar. Das ist ein ganz großer Nachteil bei diesen Schrauben. Also man könnte Zusätze reintun, dass es härtbar wird. Sonst könnte man keine Edelstahlklingen für Messer oder so erzeugen, wäre aber beim Massengut wie Schrauben natürlich sauteuer und würde keiner bezahlen wollen. Dementsprechend sind austenitische Stähle für Schrauben nicht härtbar und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Und die Verfestigung bei der Schraube erfolgt in der Produktion nur durch die Kaltverformung, also durch das Zusammenpressen des Edelstahls, durch das Gewinderollen, ja, durch das Verdichten des Werkstoffs entsteht die Härte. Das führt dann letzten Endes aber dazu, dass man vielleicht sagen kann, ja, Festigkeit, ich habe eine 8.8 Stahlschraube, da nehme ich jetzt eine A280, dieselbe Festigkeit kann ich nehmen. Ich sage das ganz bewusst, weil wir öfter eben auch mal so Fragen haben oder Anrufe, dass jemand gerade im Fahrzeugbaubereich sagt, ja, dann nehme ich eine Edelstahlschraube. Geht auf Nummer sicher, nimmt eine A4-Schraube und das geht ja genauso. Und dann fragt man nachher, was ist da jetzt drin, was ist die gestempelt? Ja, 10.9 kann ich dann nehmen, oder? Also A bitte nicht nehmen. Die Zugfestigkeit, wenn gleich wäre, wenn es A480 wäre sogar versus 8.8, dann ist es nur relativ. Denn entscheidend, haben wir ja gesagt am Anfang, ist nicht die Zugfestigkeit, also das oberste Limit, wo die Schraube reißt, sondern die Streckgrenze. Ja. Der Beginn der plastischen Verformung. Und der ist bei einer Edelstahlschraube deutlich niedriger als bei einer Stahlschraube. Ungefähr ein Drittel nochmal drunter. Deutlich niedriger, weil die eben nicht gehärtet ist. Und das muss man wissen und deshalb Finger weg von Austausch von hochfesten Schrauben durch Edelstahlschrauben. Da meint man gemeinhin, super, brauche ich nicht mehr pflegen, da rostet nichts mehr. Das ist ein völlig anderes Paar Schuhe. Bitte nicht machen. Mit dem Hersteller reden, Fahrzeugbereich dann mit der Werkstatt oder wem. Aber nicht einfach austauschen und sagen, es passt schon. Das ist viel zu gefährlich.
Weil wir gerade bei Edelstählen sind. Jetzt gibt es ja immer wieder diese Begrifflichkeiten V2A und V4A. Was ist denn das eigentlich? Ist es umgangssprachlich? Was bedeutet das? Wo kommt das her? Kannst du uns aufklären?
Also ich kenne den Begriff aus meiner Kindheit immer noch. Mein Vater kommt aus dem mechanischen Bereich, war auch in der Schraubenbranche interessanterweise und verwendet natürlich bis heute nur den Begriff V2A oder V4A. Und ich höre das auch oft von Kunden, wird auch oft so geschrieben im Mailverkehr. Und das hat sich fast so eingebürgert wie Inbusschraube, sage ich jetzt mal. Mhm. Ursprünglich stammt es von den Krupp-Werken zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Man muss sich das so vorstellen, dass die chemische Industrie in Deutschland auch Behälter gebaut hat. Chemie, da hat man Säuren und Laugen. Und diese Behälter waren oft nach wenigen Befüllungen zerfressen und kaputt. Dann hat man sich an Krupp gewandt. Das war damals der größte oder einer der stärksten deutschen Hersteller. Versteller hat gesagt, du, wir bräuchten da einfach einen Stahl, der das aushält und ich nicht ständig Behälter nachkaufen muss. Und dann hat man Edelstahl entwickelt. Dann hat man Chrom-Nickel-Stahl entwickelt. Und dieses V steht für Versuch. Und das 2 steht für zweiter Versuch. Der zweite Versuch, der mit dem Edelstahl gemacht wurde, A steht für Austenit, also Versuch Nummer 2, austenitischer Stahl. Das war der A2-Stahl dann, hat man so gelassen, war korrosionsbeständig. Mhm. Und dann gab es einen vierten Versuch mit dem Edelstahl, Versuch Nummer 4, austenitischer Stahl, V4A, das war dann der A4-Stahl, korrosions- und säurebeständig. Mhm. Und das verwendet man eben heute noch, also A2, A4.
Das erinnert mich jetzt an eine Fragestellung, die eigentlich immer wieder mal aufkommt im Bereich der Verschraubung von Edelstählen. Wenn man eine Edelstahlschraube und eine Edelstahlmutter miteinander verschraubt, dann passiert es ja immer mal wieder, dass sich die Verbindung frisst und dass man dann nicht mehr vor und auch nicht mehr zurück kann. Was bedeutet das und was passiert da eigentlich?
Also das passiert leider immer wieder, dass gerade bei ein bisschen größeren Durchmessern, also so 10er, 12er Schrauben mit Muttern und sehr gerne leider eben auch bei selbstsichernden Muttern oder Stockmuttern wird das auch genannt. Das sind diese Muttern, die vorne an einem Ende diesen
blauen Ring haben.
Blauen Ring mit drin haben, diesen Nylonring. Und da treten natürlich besonders große Kräfte auf. Man schraubt zu. Jetzt ist es so, dass der Edelstahl, wie ich ja schon erwähnt habe, eher weich ist, weicher. Dann hat er eine rauere Oberfläche. Jetzt kommt es da im Rahmen der Reibung und der Kräfte. Logischerweise, je mehr Reibung, je mehr Kräfte entstehen, desto mehr verhaken sich die Edelstahloberflächen miteinander und die verbacken richtig miteinander. Also der Begriff Kaltverschweißung ist schon wörtlich zu sehen. Das ist wie verschweißt. Das geht mit nichts mehr auseinander. Mhm. Ja, und da ist der einfachste Trick, eine A2-Schraube mit einer A4-Mutter zu paaren oder umgedreht, das hilft schon etwas, wenn auch nicht völlig. Die richtig beste Anwendung wäre, Keramikpasten einzusetzen. Idealerweise Keramikpasten, die den Reibwert nicht verändern, also die Reibung, die zwischen Schraube und Gegengewinde da entsteht. Was man nicht tun sollte, wirklich gar nicht, ist Ölen oder Fetten.
Also Reibwert verändernde.
Genau, also damit setze ich den Reibwert deutlich runter. Und wenn ich dann dasselbe Drehmoment einbringe in die Verbindung, dann wird das passieren, was wir auch schon demonstriert haben. Die Schraube wird überdehnt, sie wird gelenkt und die Verbindung ist defekt. Also das ist ganz wichtig. Generell, ich habe das auch mal gelernt, Radschrauben, ja, die kriegt man dann im Herbst oder im Frühjahr besser gesagt wieder richtig gut auf. Einfach fetten. Auf keinen Fall machen, ja. Wenn man da mit dem Drehmomentschlüssel arbeitet, was man ja gemeinhin tun sollte und bringt die, was weiß ich, 100 bis 140 Newtonmeter in dem Segment auf, was da üblich ist, ist die Chance, dass man die Radschraube abreißt, was ja dann ziemlich problematisch ist, ziemlich teuer werden kann. Das sollte man nicht tun. Also nie fetten oder ölen. Generell immer Keramikpasten nehmen. Wir haben die auch im Programm. die verändern den Reibwehren nicht, die bilden eine Trennschicht und damit kann ich dieses Festfressen, diese Kaltverschweißung verhindern. Aber kein Öl. Hat in der Schraubverbindung, hat Öl nie was verloren. Ganz wichtiger Punkt.
Vielen Dank, Rudi. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Die Zahlen auf dem Schraubenkopf sind kein Geheimcode, sondern eine klare Definition einer absoluten Zerreißgrenze und fast noch wichtiger, einer Streckgrenze, also dem Punkt, an dem die Verformung dauerhaft wird. Wir haben auch gelernt, dass härter nicht immer besser ist. Anhand des Beispiels der Gasdruckleitung haben wir ja vorher besprochen, dass an manchen Stellen und bei manchen Einsatzzwecken es auch auf jeden Fall gewünscht ist, dass das Material entsprechend duktil ist, wie Rudi vorher gesagt hat, beziehungsweise eben dehnbar bis zu einer gewissen Grenze. Und wir haben auch gelernt, dass bei Edelstählen nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Das bedeutet, man muss schon genau wissen und sich vorher genau überlegen, für welchen Einsatzzweck ich welchen Edelstahl brauche, Chloridbeständigkeit, Säurebeständigkeit und viele andere Einsatzzwecke eben noch, die wir heute noch gar nicht besprochen haben. Also auch Edelstähle in A5 oder A7, Dinge, die...
Gibt's auch, ja. Also das ist ein Thema, da könnte man 5 Podcasts machen,
genau.
Aber das ist dann am Schluss wirklich extrem technisch und trocken. Jetzt haben wir versucht, glaube ich, einen guten Überblick zu geben für das, was wirklich in unserem Fall Schraube und tägliche Montagen oder Konstruktionen wirklich sinnvoll ist. Und der Otto-Normalverbraucher, nenne ich es jetzt mal salopp, nimmt mir hoffentlich keiner übel, der wird jetzt nicht im Bereich A5 oder höher oder ähnliches da unterwegs sein. Der nimmt die beiden Edelstähle, die es an jeder Ecke zu kaufen gibt und gut ist. Und da weiß er jetzt, worauf er achten muss. Passt soweit.
Wenn man all diese Dinge zusammennimmt, die Einsatzzwecke, die Edelstähle für besondere Einsatzzwecke nochmal oder eben auch die Tatsache, dass man auf die Härte eben genau schauen muss, entsprechend auch wieder dem Einsatzzweck, bringt uns ja immer wieder zum gleichen Thema oder das zeigt vor allem, dass eine Schraube eben nicht nur ein Metallteil ist mit einem Gewinde dran, sondern ein sehr gut berechenbares technisches Bauteil, das man absolut gut kalkulieren bzw. auch entsprechend mitkonstruieren kann in der Verbindung.
Ja, das ist ja der Vorteil und ich finde es immer wieder faszinierend über die Jahre, dass ich bei Schulungen und Gesprächen immer wieder merke, die Leute denken auf den ersten Blick als Anfänger noch, ja gut, an der Schraube, was soll da groß dran sein? Und selbst wenn man nur in die absoluten Basics reingeht und da sind wir jetzt mit 8.8 Festigkeitsklasse, Güte und so weiter schon ein Stück weit in die Tiefe gegangen, da gibt es doch ganz schön viel, was es da zu beachten gibt. Da gibt es doch ganz schön viel, was da an Attributen noch dran ist an dem Ding. Und ich persönlich finde am tollsten eigentlich dann immer, wenn es so fachbezogen ist, wenn man an die Montagesituation denkt, an die Konstruktion. Da lässt sich alles berechnen und konstruieren und da kommt ein Produkt raus, das absolut technisch das liefert, was du brauchst. Und das Beste ist eben bei der Schraube, es ist demontierbar. Also ich kann da jederzeit das Ganze wieder auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Das ist ja so das, was die Schraube eigentlich interessant macht jetzt im Vergleich zu einem Kleber oder zu einem Miet oder sowas. Ja.
Genau. Nochmal danke, Rudi.
Gerne.
Danke an euch fürs Zuhören. Das war Verschraubt und Zugedreht. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, euer Enzo.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.